Ja, Christiane hat es vorhin schon gesagt, wir sind in einer Predigtreihe, die über Bibeltexte geht, die mit Essen zu tun haben. Letzten Sonntag haben wir über das Abendmahl nachgedacht und auch gemeinsam gefeiert. Davor den Sonntag ging es um das große Festmahl. Ich habe noch das Bild vor Augen, wie dieser wunderschöne Festsaal reichlich und festlich gedeckt war. Und heute kommen wir zum ekligen Teil. Ekliges Essen. Manches davon hätte durchaus einen Platz im Dschungelcamp haben können. Aber hört selbst, was uns in Apostelgeschichte 10 erzählt wird. Gegen Mittag ging Petrus auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte gerne etwas essen. Und während man das Essen zubereitete, hatte er eine Vision. Er sah, wie der Himmel sich öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Tuch aussah, das an vier Ecken gehalten wird. Und darin waren alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief: Petrus, schlachte und iss! Aber Petrus antwortete: Das kann ich nicht, Herr. Ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme sagte: Was Gott für rein erklärt, das erkläre du nicht für unrein. Dies geschah dreimal. Dann verschwand alles wieder im Himmel. Während Petrus ratlos darüber nachdachte, was das bedeuten sollte, hatten sich schon die Boten aus Caesarea zu Simons Haus durchgefragt und standen vor dem Tor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Petrus grübelte noch über den Sinn seiner Vision. Da sagte ihm der Geist Gottes: »Drei Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt.« Es beginnt mit einem Gebet. Gegen Mittag ging Petrus auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. So beginnt unsere Geschichte. Petrus zieht sich zurück. Er geht auf das Dach des Hauses. Vermutlich ist dort sonst niemand, er hat dort seine Ruhe. Es ist Mittagszeit, die Leute sind mit anderem beschäftigt. Und so will er zu Gott beten. Wir wissen nicht, was er betet, es wird uns nicht berichtet. Vielleicht dankt er Gott für all das, was er erlebt hat in der letzten Zeit, und das war wirklich viel. Die Gemeinde in Jerusalem ist groß geworden, ist gewachsen. Und dann wurden die Christen verfolgt. Es gab eine große Krise. Stephanus, einer der führenden Männer, wurde gar gesteinigt. Ein trauriger Höhepunkt. Ein gewisser Saulus hatte vor, alle Christen einzusperren und sei angeblich dann selber zum Glauben gekommen. Am Anfang waren alle skeptisch, das kann eine Falle sein, aber es stellt sich heraus, dass er es ernst meint und er wird dann in die Gemeinde aufgenommen. All das ist passiert vor diesem Gebet des Petrus. Er war davor in Lydda und hat einen Mann geheilt, der 8 Jahre lang gelähmt war. Er hat sogar eine Frau vom Tod auferweckt, dort in Joppe, wo er jetzt auch gerade ist. Dort ist er zu Gast bei einem Mann, der auch so heißt wie er, nämlich Simon, der Gerber ist und der ein Haus am Mittelmeer hat. Und auf diesem Dach des Hauses am Mittelmeer geht er beten. Beten mit Meeresblick. Wir kennen das nur aus dem Urlaub. Vielleicht lobt er Gott für seine großartige Schöpfung, für das Meer und die Tiere im Meer. Schließlich war Petrus ja Fischer. Wo betet ihr und wann betet ihr? Mittags um 12 ist vermutlich für die allermeisten von uns nicht so optimal. Und ein Flachdach mit Meeresblick haben auch die allerwenigsten. Ich finde am besten morgens meine Zeit dazu. Morgens vor der Arbeit, wenn die Familie schon aus dem Haus ist und ich noch ein bisschen Zeit habe, dann setze ich mich in der Regel an meinen Schreibtisch und lese die Bibelstelle, die die Losung vorschlägt für den Tag und bete dann. Noch lieber gehe ich aber raus auf den Balkon und schaue ins Grüne und sehe die Natur, die Schöpfung, die Gott gemacht hat und komme dadurch ins Loben und kann Gott loben für das, was er geschaffen hat. Und außerdem der Verkehr auf der B3 im Hintergrund ist so ein bisschen wie das Meeresrauschen. Und ich möchte euch Mut machen, auch immer wieder solche Zeiten und solche Orte der Stille zu finden, mitten im Alltag. Das kann für jeden ganz unterschiedlich sein, je nach Lebenssituation. Für den einen ist es morgens, für den anderen ist es vielleicht mittags bei einem Spaziergang oder abends auf dem Sofa oder vor dem Zu-Bett-Gehen. Dass ihr solche Zeiten in euren Alltag, so wie er gerade aussieht, integrieren könnt. Zeiten der Stille, Zeiten des Redens mit Gott und des Hörens auf ihn. Petrus also betet auf dem flachen Dach dieses Hauses, blickt aufs Meer, ideale Bedingungen. Und trotzdem geht es ihm genauso, wie es uns auch oft geht. Er wird abgelenkt. Äußerlich ist zwar Ruhe, aber innerlich ist er unruhig. Seine Gedanken schweifen ab. Und er hört seinen Magen knurren, er hat Hunger. Vielleicht geht er runter und bittet seine Gastfamilie, ihm was zu essen zuzubereiten. Vielleicht ist es auch umgekehrt, die kochen unten schon und es riecht so gut und er wird abgelenkt durch den Hunger, den er verspürt. Interessant ist, dass das Gebet dann inspiriert wird durch diese Ablenkung. Die bringt ihn eigentlich nicht weg, sondern hin zu dem Thema. Und so möchte ich euch auch ermutigen, wenn ich im Gebet andere Gedanken kommen, wenn ihr das Gefühl habt, abzuschweifen. Vielleicht ist das, worüber ihr dann nachdenkt, gerade das, worüber Gott mit euch reden möchte. Vielleicht sind es eure Kinder, eure Ehe, eure Arbeit oder Arbeitslosigkeit oder andere Themen, die euch beschäftigen, die Gott zum Thema machen will, in dem Gebet, was ihr zu ihm sprecht. Petrus spricht nun also übers Essen mit Gott. Petrus hat eine Vision. Er sah, wie der Himmel sich öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Tuch aussah, das an vier Ecken gehalten wird. Und darin waren alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind in der Sonntagsschule, so hieß der Kindergottesdienst damals, wie ich als Kind so ein Bild gezeigt bekommen habe im Kindergottesdienst, wo das ganz eklig aussah. Das war ein Tuch, da war ein wildes Gewirr von Tieren und Schlangen und Eidechsen und Vögeln und es sah richtig hässlich und eklig aus. Und ich habe eigentlich versucht, was zu finden, um euch zu zeigen heute Morgen und habe im Internet gesurft eine Weile, aber nichts gefunden. Das war mir alles zu harmlos. Ihr müsst euch vorstellen, für den Petrus, das war richtig eklig, weil er war Jude und als Jude hatte er ganz klare Vorstellungen davon, welche Tiere rein sind und welche unrein sind und auch wie mit unreinen Tieren umzugehen ist, dass er die zu verabscheuen hat. Und ich lese euch mal vor aus 3. Mose 41, wo Gott beschreibt, wie die Juden mit Tieren umzugehen haben. Der Herr gab den Israeliten durch Mose und Aaron die Anweisung, alle kleinen Landtiere müsst ihr verabscheuen und dürft sie auf keinen Fall essen, gleichgültig, ob sie auf dem Bauch kriechen oder sich auf vier oder mehr Füßen fortbewegen. Sonst werdet ihr selbst unrein und erregt meinen Abscheu. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin heilig, deshalb sollt auch ihr rein und heilig sein. Verunreinigt euch nicht durch irgendetwas, was auf der Erde kriecht. Das war also der Hintergrund, von dem Petrus kommt. Und ihm werden jetzt solche Tiere gezeigt, die er verabscheuen soll. Eine ungeheuerliche Provokation für ihn als Juden, der bisher immer, und das bestätigt er ja hier auch, koscher gelebt hat, nach den Reinheitsgeboten gelebt hat, sich daran gehalten hat, das war für ihn selbstverständlich. Und nicht etwa deshalb, weil man das immer so gemacht hat, sondern deshalb, weil es ganz klar Gottes Wort war. Wie reagiert er nun auf diese Herausforderung? Er antwortet, das kann ich nicht, Herr. Ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Petrus bleibt seinem Glauben treu. Er lehnt ab, das kann ich nicht. Und in der Tat, er kann es nicht. Er hat es noch nie gemacht. Er wüsste gar nicht, wie man so ein Tier schlachtet und zubereitet. Aber er will es auch nicht. Er will seinem Glauben treu bleiben. Interessant finde ich, dass Petrus ganz klar ist, dass diese Vision von Gott kommt. Wenn ihr den Text lest, da steht dann, er hört diese Stimme, er hört dieses Bild, da ist noch nicht von Gott die Rede. Aber dann sagt er, das kann ich nicht, Herr. Und mit Herr redet er Gott an. Er weiß also, diese Vision kommt von Gott. Das ist nicht eine Verführung durch seinen Hunger, dass er sich jetzt irgendwas zu essen wünscht. Das ist auch nicht eine Versuchung durch den Teufel, wie es bei Jesus in der Wüste der Fall war. Sondern Gott spricht hier mit ihm. Und das macht es ja noch viel schlimmer. Dann kommt das Ganze auch noch dreimal. Er kann sich also unmöglich verhört haben oder sich das eingebildet haben. Er hat ja auch dreimal Jesus verraten. Jesus hat ihn dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und jetzt dreimal dieselbe Vision. Petrus ist total verwirrt. Das kann doch nicht sein, dass Gott mich auffordert, etwas zu tun, das seinem eigenen Gebot widerspricht. Gott kann mich doch nicht bitten, Tiere zu schlachten und zu essen, wo er genau weiß, dass ich das nicht darf. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Petrus ist völlig ratlos und grübelt nach, was es bedeuten mag für ihn. Wenig hilfreich ist auch diese Antwort, die er hört. Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Bis vorhin galt doch, dass diese Tiere unrein sind. Sind sie das jetzt nun nicht mehr? Hat Gott seine Meinung geändert? Kann das sein? Und die Auflösung dieses Dilemmas kommt dann in den Versen 19 und 20. Drei Männer wollen zu dir. Gehe hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt. Letzten Endes ging es Gott also nicht darum, dass Petrus tatsächlich unreine Tiere schlachten und essen sollte, sondern es ging um eine ganz andere Grenze, die er überschreiten sollte. Eine Grenze, die sich die Juden selbst auferlegt hatten. Er sollte nämlich einen Nichtjuden, einen sogenannten Heiden, besuchen. Dazu muss man wissen, dass die jüdischen Gelehrten diese Essensvorschriften dahingehend erweitert haben, gewissermaßen, dass sie, um ja nichts Unreines zu essen, erst gar nicht mehr zu Menschen gegangen sind, die nicht nach den jüdischen Speise- und Essensvorschriften gelebt haben. Das heißt, damit man nicht aus Versehen irgendwas isst, was unrein ist, hat man nicht nur nicht mit den Leuten gegessen, sondern ist gar nicht mehr erst hingegangen, ist gar nicht mehr in das Haus eines Heiden gegangen. Und aus dieser übertriebenen Vorsicht ist ein Regelwerk entstanden. Man ist über das Ziel hinausgeschossen. Man wollte eigentlich Gottes Gebot einhalten und formulieren und ist über das Ziel hinausgeschossen und hat Grenzen aufgebaut, die Menschen trennt, die Juden und die Heiden. Und die durften sich nicht mehr besuchen, zumindest die Juden, nicht die Heiden. Und Jesus bringt das auch in seinen Reden, in der Bergpredigt und sonst sehr auf den Punkt, wie immer wieder die Gefahr besteht, dass wir Regeln aufstellen, um eigentlich gut zu sein und seinem Gebot zu folgen, die aber dann völlig pervertiert sind und dazu führen, dass wir es gerade nicht tun. Statt allen Menschen in Liebe zu begegnen, hat man also Barrieren aufgebaut, die Misstrauen schaffen gegenüber Andersdenkenden. Dabei hätte man einem Nichtjuden ja durchaus erklären können, wie er denn kochen soll, sodass ein Jude das auch hätte essen können. Das wäre ja gegangen. Aber nein, man hat gesagt, du darfst da gar nicht mehr erst hingehen, dass du bloß nichts Falsches isst. Und es hat offenbar dieser ekligen und provokanten Vision bedurft, um Petrus davon zu überzeugen, dass er jetzt einen Heiden besuchen soll, dass er ihm die frohe Botschaft von Jesus sagen soll. Und dabei hätte er eigentlich schon längst wissen können, dass er auch zu Heiden gehen muss. Denn Jesus hat ja bei seiner Himmelfahrt schon gesagt, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern. Wie kann das anders gehen, als dass man mit ihnen spricht, dass man sie besucht, dass man Kontakt mit ihnen hat? Andererseits muss man Petrus wirklich zugute halten, dass hier eine revolutionäre Wende in der Heilsgeschichte passiert. Und das ist was, was man nicht so eben zwischen Tür und Angel nachvollziehen kann. Bis dahin galten die Juden als Gottes auserwähltes Volk und sonst niemand. Gott hatte nur mit ihnen seinen Bund geschlossen und nicht mit den anderen Völkern. Die Juden waren auserwählt, die anderen nicht. Und mit Jesus ist diese Barriere gefallen. Mit Jesus kommt die Botschaft, die frohe Botschaft zu allen Menschen, nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Nichtjuden. Und das ist eine ungeheuerliche Veränderung für ihn damals. Ein Dammbruch, der auf einmal allen Menschen die Gemeinschaft mit Gott und die Erfüllung mit seinem Geist möglich macht. Und wir säßen heute Morgen alle nicht hier, wenn das nicht passiert wäre. Wir sind alle keine Juden. Petrus hat diese eklige Vision gebraucht, um nachzuvollziehen, was Gott verändert. Und auch in den damaligen Gemeinden hat es eine ganze Weile gedauert, bis sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat. Als Petrus nach seiner Vision und nach seinem Besuch bei Cornelius dann nach Jerusalem wieder kommt, in die Kerngemeinde, in die Muttergemeinde sozusagen, da kassiert er erstmal einen dicken Anschiss. Die sagen zu ihm, du bist zu Leuten gegangen, die nicht zu unserem Volk gehören. Du hast sogar mit ihnen gegessen. Und Petrus erzählt dann von seiner Vision, die er hatte. Und Lukas nimmt das so wichtig, dass er das auch ein zweites Mal aufschreibt in der Apostelgeschichte. Und Petrus erzählt, wie er hin ist zu dem Cornelius, wie er erzählt hat von Jesus, wie der Heilige Geist über die Menschen kam, wie sie zum Glauben gefunden haben und wie er gar nicht anders konnte, als sie dort zu taufen. Und das überzeugt dann auch die anderen in der Gemeinde in Jerusalem. Da ist wirklich eine neue Tür aufgegangen. Gott hat da einen ganz neuen Weg beschritten. Und jetzt haben alle Menschen die Möglichkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber trotzdem war das Thema noch nicht vom Tisch. Schließlich musste das Kleingedruckte noch ausgearbeitet werden. Und eine der zentralen Fragen dabei war, müssen Nichtjuden auch die Gesetze einhalten, die den Juden gelten? Und darüber wurde trefflich diskutiert. Es gab manche, die haben gesagt, die Nichtjuden müssen sich sogar beschneiden lassen und das nachholen, was die Juden als kleine Kinder tun. Und es gab eine heftige Diskussion, was ist nun richtig? Was müssen die Nichtjuden übernehmen von dem, was den Juden gilt? Und wieder ist es Petrus, der den Lösungsansatz liefert. Wir können das in Apostelgeschichte 15 nachlesen, wo er dann feststellt, es geht eben nun nicht mehr um die Einhaltung von irgendwelchen Gesetzesvorschriften, um die Beziehung zu Gott zu haben, sondern es geht darum, auf ihn zu vertrauen und seine Gnade anzunehmen. Und wer das tut, der gehört dazu und nicht der, der irgendwelche Regeln erfüllt. Jakobus ergänzt es dann noch ein bisschen um die Themen mit Fleischessen, das Götzen gewidmet war, was verboten sein soll, das Genießen von Blut und das Essen von erwürgten Tieren. Und so kommt man zu einem Gesamtpaket und sagt, das ist unser Regelwerk, das soll gelten und das soll für die Gemeinde verbindlich sein, sodass sie gut zusammenleben kann zwischen Juden und Nichtjuden. Das wird dann aufgeschrieben und ein Brief an die Gemeinde in Antiochia geschickt, denn diese Gemeinde hatte da eine besonders brennende Frage und haben da heftig drüber diskutiert und mussten es einfach klären. Und wer denkt, das Thema wäre jetzt gegessen gewesen, der täuscht sich immer noch. Denn als nächstes kam die Frage auf, ja, was ist denn mit den Juden, die Christen geworden sind? Müssen die denn immer noch die alten Regeln erfüllen oder können die das jetzt auch ein bisschen lockerer nehmen? Und das wird eine heftige Diskussion dann auch wieder in Jerusalem. Und da mischen sich natürlich auch Juden ein, die keine Christen geworden sind, denn die können das gar nicht sehen, dass Juden auf einmal nicht mehr nach jüdischen Gesetzen leben. Und das eskaliert dermaßen, dass der Paulus, der das dann vertritt, auch im Tempel, fast zu Tode kommt und die Römer in Haft nehmen, nur um ihn zu schützen vor dem jüdischen Volk, was ihn töten will. Und der Paulus bleibt zeitlebens seit dieser Zeit in Haft. Er reist dann noch als Gefangener eine Weile durch die Gegend und ist ja auch noch in Rom. Aber an der Stelle beginnt seine Haft. Und das würde jetzt den Rahmen der Predigt dann doch sprengen, wenn ich das noch weiter ausführen würde. Aber ich lade euch mal ein, lest mal die Apostelgeschichte so in größeren Blöcken. Das ist wirklich spannend zu verfolgen, wie die Geschichte der jungen Gemeinden gegangen ist und wie heftig die auch gerungen haben um bestimmte Themen und dann auch zu Lösungen gefunden haben, die getragen haben. In der Guten Nachricht sind die Apostelgeschichte, ich habe es nachgeguckt, 35 Seiten, kann man also an einem Sonntagnachmittag auf der Terrasse oder so lesen. Jetzt stellt sich die Frage, was hat die Geschichte eigentlich mit uns zu tun? Diese heilsgeschichtliche Wende, Gottes Wort gilt nicht nur den Juden, sondern allen, ist ja passiert vor 2000 Jahren und etwas ähnlich Großes steht uns vermutlich nicht bevor in unseren Tagen hier. Aber trotzdem gibt es auch in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinde immer wieder Veränderungen, kleine und große. Und es wäre auch schlimm, wenn das anders wäre. Es wäre schlimm, wenn wir einen einmal eingeschlagenen Weg einfach immer weitergehen würden, egal was um uns herum passiert. Es wäre schlimm, wenn wir Dinge nur deshalb tun, weil wir sie schon immer so getan haben oder Dinge nicht tun, weil wir sie noch nie so gemacht haben. Es wäre schlimm, wenn wir daraus gar ein Regelwerk ableiten würden, was man tun darf in unserer Gemeinde und was man nicht tun darf. Es wäre schlimm, wenn wir nicht mehr hören würden auf das, was Gott mit uns vorhat, wenn wir nicht mehr offen wären für sein Reden. Das wäre der langsame, aber sichere Tod unserer Gemeinde. Und ich denke, dass gerade jetzt in der Phase, wo sich unser Gemeindeleben ein Stück weit eingeschwungen hat, wo vieles geklärt ist, wo wir gute Strukturen gefunden haben, wo wir unseren Platz hier gefunden haben, wo wir einen gewissen Stil entwickelt haben, der zu uns passt, dass es gerade jetzt wichtig ist, offen zu bleiben. Nicht einfach da stehen zu bleiben und so, jetzt haben wir unser Ding und so machen wir jetzt weiter, sondern offen zu sein für das, was Gott mit uns vorhat. Das heißt nicht, dass wir jetzt jede Menge neue Arbeitsbereiche lostreten müssen und dieses und jenes auch noch machen und uns dann übernehmen. Aber es heißt schon, dass wir immer wieder fragen, was ist jetzt konkret dran in diesem halben Jahr? Was, Gott, möchtest du tun mit uns und durch uns? Und was ist vielleicht auch nicht mehr dran? Wir erleben, wie neue Menschen zu uns stoßen und darüber freuen wir uns sehr. Und das ist ja auch der eigentliche Grund für die Gründung dieser Gemeinde. Und es ist schön, wie sich dadurch auch unser Profil ein Stück weit verändert, wie wir neue Begabungen und Möglichkeiten dadurch haben. Andererseits verlassen uns auch manche Menschen und es ist schmerzlich, liebe und wertvolle Mitarbeiter gehen lassen zu müssen, gerade wenn ihr beruflich weggehen müsst. Ich sehe euch gerade sitzen. Heute ist das letzte Mal bei uns. Und dieses Kommen und Gehen von Leuten aus der Gemeinde, das verändert die Gemeinde und das bewegt die Gemeinde und von daher ist es wichtig, dass wir da immer wieder schauen, was ist auch jetzt gerade dran? Was ist unser konkreter Auftrag? Was sind die Aufgaben, die jetzt anstehen und zu tun sind? Die Hauskreise verändern sich auch. Neue Kreise entstehen, manche Kreise hören auf, neue Leute kommen in die Kreise hinein. Und es wäre schlimm, wenn wir da Stillstand hätten, wenn sich nichts mehr bewegen würde. Ich möchte euch einladen, auch aufgrund dieses Textes einfach Mut zu haben, Dinge neu auszuprobieren, sei es im Hauskreis, sei es in der Gemeinde, in eurem persönlichen Leben. Einfach Mut zu haben, neue Wege zu beschreiten. Klar, da wird manch ein Weg sich als nicht so gut erweisen, manch eine Idee war vielleicht dann doch nicht so super. Aber dann gilt es, daraus zu lernen und zu schauen, was ist jetzt dran? Was möchte Gott von uns jetzt? Vermutlich haben wenige von uns solche ekligen Visionen. Ich hatte jedenfalls noch keine und muss sie auch nicht unbedingt haben. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir offen sind für Gottes Reden, wie auch immer er das tut. Wir haben vorhin zum Beispiel vom barmherzigen Samariter gehört. Der barmherzige Samariter hat, als er morgens aufgestanden ist und gepackt hat für seine Reise, bestimmt nicht geplant, einen überfallenen Schwerverletzten versorgen zu müssen. Da war er nicht darauf vorbereitet, das war nicht in seinem Fokus an dem Morgen. Und er hat es auch bestimmt nicht deshalb getan, weil er nichts anderes zu tun hatte und ihm langweilig war. Sondern er hat seine Pläne über den Haufen geschmissen und hat sich jetzt um diesen Menschen gekümmert, den Gott ihm vor die Füße gelegt hat. Der hat gesehen, dass das ist jetzt meine Aufgabe, das ist jetzt dran. Und so wünsche ich uns, dass wir offen sind für Gottes Reden, dass wir erkennen, wo wir jetzt im konkreten Augenblick, was da dran ist. Dass wir nicht nur an irgendeinem Plan festhalten und uns daran festhalten, sondern dass Gott uns stören darf, dass er uns überraschen darf und dass wir uns darauf einlassen. Jeder ganz persönlich, in unseren Hauskreisen und auch in unserer ganzen Gemeinde. Und manchmal sind das nur ganz kleine Dinge. Das muss nicht immer so spektakulär sein. Manchmal ist es vielleicht einfach nur der Gedanke, für jemanden Bestimmtes zu beten. Und dann tut es, betet für denjenigen, wenn ihr gerade dran denkt. Vielleicht der Gedanke, jemanden anzurufen, dann ruft ihn an, jemanden zu besuchen. Oder nachher, nach dem Gottesdienst, einfach mal mit jemandem zu sprechen, den man vielleicht noch gar nicht kennt. Tut es. Lasst uns mit offenen Augen und Ohren sehen, was Gott uns zeigt, was er von uns möchte. Und ich bin sicher, wir werden es sehen und wir werden es hören. Und wenn wir das tun, wenn wir uns darauf einlassen, was Gott von uns will, dann werden wir erleben, wie wunderbar Gott führt. Und ich möchte zum Schluss meiner Predigt darauf eingehen und das in dieser Geschichte mal aufzeigen, wie wunderbar Gottes Führung ist, die man im Nachhinein dann sehen kann. Die Geschichte beginnt mit einem römischen Hauptmann namens Cornelius. Also vor dieser Geschichte, die jetzt hier an der Wand stand, steht in Apostelgeschichte 10 von dem Cornelius, dass er und seine Familie Ehrfurcht hatten vor Gott, dass sie sich um Notleidende gekümmert haben, dass sie viel gebetet haben. Und auch in einem der Gebete des Cornelius, genauso wie beim Petrus später, kommt eine Vision. Der Cornelius betet um 15 Uhr, nicht um 12 Uhr, und hat eine Vision, dass ein Bote zu ihm ins Zimmer kommt und ihm sagt, deine Gebete und deine Unterstützung der Notleidenden sind bei Gott nicht unbemerkt geblieben. Schicke Männer nach Joppe und lasse Petrus holen. Diese Vision hat Cornelius und er folgt sofort. Am nächsten Tag gleich schickt er 3 Männer los von Caesarea nach Joppe, um dort Petrus zu suchen. Und während diese Männer unterwegs sind, das ist, ich glaube, 50 Kilometer ungefähr, hat Petrus seine Vision. Ja? Und Petrus' Vision endet ja damit, dass Gott ihm sagt, da kommen gleich 3 Männer zu dir, geh mit denen, ich habe die geschickt. Hat Gott das nicht wunderbar eingefädelt? 2 Männer beten an unterschiedlichen Orten, 2 Männer haben eine Vision, beide lassen sich darauf ein und sie werden zusammengeführt. Petrus zieht nämlich gleich am nächsten Tag dann los von Joppe nach Caesarea, nimmt noch ein paar Leute mit und sie besuchen den Cornelius und seine Familie dort. Der Cornelius fällt dann nieder vor Petrus, will ihn anbeten und Petrus sagt, steh auf, ich bin auch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und Petrus erzählt dann, dass es ihm als Juden eigentlich verboten war, diesen Besuch zu machen und dass Gott ihm in dieser Vision klargemacht hat, was er für rein erklärt, sollte Petrus nicht für unrein ansehen. Und Petrus erzählt diesen Menschen, die dort sind, die Familie und wahrscheinlich noch ein paar andere, von Jesus. Er erzählt, was Jesus alles gemacht hat, dass er der Messias ist, dass er gekreuzigt ist, dass er auferstanden ist und dass man durch ihn Vergebung seiner Schuld haben kann. Und auf einmal wird die ganze versammelte Mannschaft dort im Haus des Cornelius erfüllt vom Heiligen Geist, so erfüllt, wie es die Jünger zu Pfingsten erlebt haben. Die sprachen auf einmal in anderen Sprachen und waren ganz erfüllt von Gottes Geist. Und die mitgereisten Judenchristen die haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Die haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Die kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und so hat Petrus dann gesehen, wie die Menschen zum Glauben gefunden haben. Und er konnte gar nicht mehr anders, als sie dann auch zu taufen, als erste nicht-jüdische Christen. Mich hat diese Geschichte wieder ganz neu begeistert. Ist es nicht toll, was Gott daraus macht, wenn wir uns auf ihn einlassen? Wie so merkwürdige Ideen, die die Männer in ihren Visionen hatten, holt den Petrus aus Joppe oder besucht einen Römer in seinem Haus, wie solche Ideen sich als wunderbare Führung Gottes erwiesen haben? Mich hat die Geschichte wieder ganz neu inspiriert und motiviert, offen zu sein für Gottes Reden und Gottes Führen in meinem Leben und mich darauf einzulassen, was er mit mir vorhat. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich darum, dass du uns mitten im Alltag immer wieder Zeiten der Stille schenkst. Zeiten, die wir uns ganz bewusst für dich freihalten und mit dir reden können und auf dich hören können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offen sein lässt für das, was du uns zu sagen hast. Dass es in unser Kopf und in unser Herz hineingeht. Und dass wir erkennen, was du für uns vorhast, was dran ist. Für uns ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir uns wirklich darauf einlassen. Dass wir den Mut haben, immer wieder unsere Komfortzone zu verlassen und Neues auszuprobieren und den Weg zu gehen, den du mit uns vorhast. Lass uns dann auch deine Führung in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinde immer wieder neu erkennen und darüber ins Staunen kommen. Wir danken dir dafür, du guter himmlischer Vater. Amen.